American Giant makes great clothing, t-shirts, jeans, and more, right here in the U.S., creating jobs in towns and cities across the country. Support America's workers and get 20% off your first order at american-giant.com with code STAPLE20.
Moin, liebe Tatort Nordwesten-Fans, hier ein Hörtipp aus unserem NWZ-Podcast-Universum. Bei Volles Haus spreche ich, Julia Anders, mit meinen Gästen über alles, was Familien bewegt. Es geht um einen besseren Social-Media-Umgang von Eltern und Kindern oder wie eine queere Pastorin als Mutter und Ehefrau sich für mehr Offenheit einsetzt. Jetzt anhören, überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich auf euch, eure Julia.
Es ist ein Sonntag im Dezember, das Wetter ist gut, ein 77 Jahre alter Mann will sich bei einem Bäcker ein Stück Kuchen kaufen. In der Filiale wird er von einer fremden Frau angesprochen. Sie sagt, hallo Papa. Er ist verwundert, aber er denkt sich nicht weiter dabei. Er kennt sie nicht und nachdem er sich sein Kuchenstück gekauft hat, wird er attackiert von der Frau mit einem Messer. Sie will ihn die Kehle durchschneiden. Tatort diesmal Oldenburg. Mein Name ist Julian Reusch und in dieser Folge Tatort Nordwesten geht es um einen Fall, der viele Ebenen hat. Es geht um eine Tat, die keinen Vorlauf hat und doch weitaus mehr ist als nur dieser eine Moment in der Bäckerei. Dafür spreche ich mit Anja Biewald aus der Stadtredaktion der Nordwestzeitung. Moin Anja, schön, dass du da bist.
Moin Julian, vielen Dank für deine Einladung.
Ja, ich freue mich, dass wir es auch mal schaffen, jetzt hier in diesem Podcast zu sprechen. Du hast einen sehr, sehr spannenden Fall dabei. Der ist auch noch gar nicht so lange her. Der spielt im Dezember 2023. Ich habe schon so ein bisschen angeteased, was ist an dem Tag genau passiert?
Ja, an dem Tag war in Oldenburg eine 61 Jahre alte Frau mit dem Bus unterwegs in eine Bäckerei, die an der Hauptstraße liegt und hat sich dort ins angeschlossene Café gesetzt. Man kannte sie dort auch und sie saß dort schon eine ganze Weile. Und irgendwann gesellte sich eine Gruppe dazu, eine Wandergruppe aus Delmenhorst, die sich dort stärken wollten und sich Kaffee und Kuchen gönnen wollten, an den Tresen gegangen sind, ihre Bestellungen wohl aufgeben wollten. Und dann sprach die Frau einen Mann aus der Gruppe an und sagte wohl zu ihm, hallo Papa, hallo Papa. Und er hat diese Situation eher so unter sonderbar abgehakt und hat ein bisschen locker, lässig reagiert und wohl gesagt, ich bin nicht dein Papa, kann ich auch gar nicht sein, da bin ich viel zu alt für. Und damit war das Thema für ihn auch mehr oder weniger durch. Die Gruppe hat ihre Bestellung entgegengenommen, hat sich an einen Tisch gesetzt, um eben Kaffee und Kuchen zu sich zu nehmen. Und das Nächste, was er dann im Gericht aussagte, war, auf einmal hatte ich ein Messer am Hals.
Also quasi aus dem Nichts wurde er attackiert. Ich glaube auch von hinten, er hat es gar nicht mitbekommen erst. Wie hat sich denn da abgespielt? Weil ich glaube, sie saß ja auch nicht direkt bei ihm erst, ne?
Es ist so gewesen, dass die 61-Jährige zuerst an einem anderen Tisch in der Bäckerei gesessen hat, sich dann, als die Gruppe sich niedergelassen hatte, im Café nochmal umgesetzt hat, sodass sie im Rückenbereich des Mannes saß und sich dann von hinten an ihn herangeschlichen hat und ihm von hinten rechts das Messer an den Hals gesetzt hat und durchgezogen hat.
Und was ist dann passiert? Hat sie ihn dabei schwer verletzt oder wie ist die Situation weitergegangen?
Jein, kann man dazu sagen. Er hat unglaublich schnell und geistesgegenwärtig reagiert und hat sofort seine Hand vor die Klinge noch bekommen und hat sehr stark in die Klinge gegriffen, sodass sie ihm letztlich das Messer nur ein wenig über den Hals gezogen hat und dort nur leichte Verletzungen verursacht hat, aber eine sehr tiefe Schnittwunde an der Hand verursacht hat, die dann dementsprechend behandelt werden musste. Aber am Hals hatte er somit großes Glück.
Und wie ging es dann weiter? Also sie hat ihn attackiert, er hat es noch geistesgegenwärtig das Schlimmste verhindert und ich glaube, dann wurde sie ja auch irgendwie überwältigt oder in Schach gehalten danach.
Genau, es sind ja aus seiner Gruppe eben andere Leute dabei gewesen, die dann eingegriffen haben, sie in Schach gehalten haben, die Polizei alarmiert haben. Er musste sich selber erstmal um seine Verletzung kümmern, weil er laut eigener Aussage auch blutverdünnende Medikamente nimmt und er sich deshalb dann erstmal um sich selber kümmern musste. Und dann sind auch die Polizeibeamten hinzugekommen und haben sich dann um die Täterin gekümmert, genau.
Später vor Gericht wurde ja auch eine Rechtsmedizinerin befragt zu den Verletzungen. Wie schlimm waren die denn oder wie schlimm hätte es denn werden können auch?
Laut der Rechtsmedizinerin, die ausgesagt hat, war das Messer definitiv dazu geeignet, um lebensgefährliche Verletzungen hervorzurufen. Es war ein recht großes Steakmesser mit einem Wellenschliff und die Täterin hätte damit auch schwere Verletzungen verursachen können, auch ohne großartig Kraft anzuwenden. Also das Messer war schon scharf. Und wenn sie das am Hals durchgezogen hätte und diese Verletzungen dort dementsprechend tief gewesen wären, vergleichbar wie die Schnittverletzung in der Hand, hätte sie dort lebensgefährliche Verletzungen hervorrufen können. Also sprich, sie hätte dort große und wichtige Gefäße verletzen können mit weitreichenden Konsequenzen. Also potenziell wäre der Angriff tödlich gewesen.
Die Klinge war, glaube ich, 14,5 Zentimeter lang. Also kann man sich vorstellen, wie gefährlich diese Waffe war. Es hat sich dann noch später herausgestellt, es war nicht mal die einzige Waffe, die sie dabei hatte.
Ja, die Polizei hat dann natürlich sich die Sachen angeguckt, die die Frau mit sich geführt hat. Darunter war eine Tasche, in der eben insgesamt 3 Messer waren und 2 Scheren, die sie bei sich geführt hat und die sie, wie sie selber auch ausgesagt hat, immer dabei hatte, weil sie geglaubt hat, sich selbst verteidigen zu müssen.
Aber jetzt müssen wir auch mal ein bisschen über sie sprechen. Du hattest am Anfang gesagt, sie hat ihn angesprochen mit Hallo Papa, Hallo Papa. Warum hat sie ihn denn angegriffen? Was war denn ihre Argumentation dafür?
Es hat sich schon direkt nach der Tat bei der Polizei der Verdacht ergeben, dass sie eine schwere psychische Erkrankung hat. Und in dem Moment, als sich die Tat ereignet hat, haben sich laut ihrer Aussage dann in ihrem Kopf im Grunde um 2 verschiedene Dinge abgespielt. Erstens hat sie geglaubt, dass der Mann ihr Papa ist und dass er ihr Kuchen kaufen würde und ihr Kuchen ausgeben möchte und den bezahlt. Die Zeugen haben übereinstimmend ausgesagt, dass es dieses Kuchenversprechen im Sinne von ich kaufe dir Kuchen nie gegeben hat in der Bäckerei. Aber sie hat das geglaubt, dass es das gibt. Und dann gab es noch einen zweiten Gedankenkomplex in ihrem Kopf, nämlich, dass ihr Vater ein Gestaltwandler ist und sie glaubte, in diesem Mann in der Bäckerei ihren Vater zu erkennen und dass der Vater sie ausweiden möchte, weil er einen künstlichen Darmausgang hat und er ihr ihren Darm wegnehmen möchte und sie deshalb quasi ja umbringen möchte.
Und jetzt sind wir ja schon bei ihr quasi, bei ihrer Person. Das klingt ja alles ziemlich, ja, aus unserer Sicht verrückt, muss man ja schon sagen, also ziemlich außergewöhnlich ihre Ansicht. Was weiß man denn noch über diese Frau? Du hast kurz angesagt, sie war schon als psychisch krank klar. Was wurde denn schon so bei ihr diagnostiziert?
Also die Frau leidet auch laut psychiatrischer Gutachterin vor Gericht unter einer chronischen paranoiden Schizophrenie. Das ist wohl bei ihr auch schon sehr lange bekannt. Es hat in ihren jüngeren Lebensjahren schon eine intensive Krankheitsphase gegeben, laut Gutachterin. Danach soll über diverse Jahre hinweg es relativ ruhig gewesen sein. Aber jetzt ist es eben akut wieder da, die Problematik. Und sie war auch schon sehr lange und sehr häufig in psychiatrischer Behandlung, auch bei wechselnden Therapeuten. Sie war schon häufig in Einrichtungen und hat auch einen seit Jahren bereits einen gesetzlichen Betreuer an ihrer Seite. Und auch dieser Betreuer war schon mehrfach in der Situation, dass er sie einweisen musste in ein psychiatrisches Krankenhaus, damit sie behandelt werden konnte.
Ist denn was zu ihrem sozialen Umfeld bekannt? Hat sie, also wo hat sie gewohnt? Wie war ihre Lebenssituation?
Also an diesem 3. Dezember, als sie sich auf den Weg gemacht hat in die Bäckerei, war ihre Wohnsituation die, dass sie tatsächlich alleine gewohnt hat in Oldenburg in einer Wohnung, wohl in einem Mehrparteienhaus. Und dort soll es auch häufig zu Problemen mit ihr gekommen sein. Viele ihrer Wahnvorstellungen, die sie hat, beziehen sich auch auf ihre Nachbarn im Sinne von, die klauen meine Post, die reißen mir meine Einkäufe weg, die nehmen mir mein Geld weg. Also da hatte sie viele Wahnvorstellungen, die sich auch auf die Nachbarschaft bezogen. Sie soll lange Zeit mit jemandem zusammengelebt haben, mit einem Mann. Auch dieses Verhältnis soll aber sehr schwierig gewesen sein und auch von Aggressionen begleitet gewesen sein, von Auseinandersetzungen begleitet gewesen sein, sodass die beiden jetzt mittlerweile getrennt waren. Also zum Tatzeitpunkt lebte sie aber alleine.
Dann war es ja auch so, dass sie, glaube ich, zu dieser Bäckerei wollte, weil sie auch Hunger hatte. Also so hat sie es, glaube ich, auch argumentiert vor Gericht. Da stelle ich mir die Frage, hatte sie denn kein Geld oder wie muss ich das vorstellen? Sie hätte sich auch einfach selber ein Stück Kuchen kaufen können.
Genau, sie hat gesagt, sie hatte kein Geld und sie hätte Hunger gehabt. Ihr Geld hat sie zugewiesen bekommen von ihrem Betreuer. Also um die finanziellen Belange musste er sich kümmern, weil sie mit Geld nicht gut umgehen konnte. Aber sie hat dieses Geld auch regelmäßig bekommen. Sie musste dafür zu dem Betreuer ins Büro und konnte sich das dort abholen. Allerdings auch nicht, um sie irgendwie zu maßregeln oder zu gängeln, damit sie in dieses Büro kommt, sondern weil er das Problem hatte, dass sie sich dieser Betreuung eben auch regelmäßig entzogen hat. Also wenn er sie aufsuchen wollte, hat sie die Tür nicht geöffnet und hat ihn nicht eingelassen, hat mit ihm nicht gesprochen, sondern hat sich einfach in Luft aufgelöst. Und deshalb sollte sie dann immer in dieses Büro kommen, um sich da eben das Geld abzuholen. Aber er hatte ihr regelmäßig auf jeden Fall Geld zur Verfügung gestellt Und die Situation, dass sie in einen Café geht und sich etwas bestellt und nicht bezahlt, hat sich auch nicht das erste Mal zugetragen. Also auch da hat es in der Vergangenheit Vorfälle und Auseinandersetzungen gegeben, wo sie in Oldenburg in Cafés sich niedergelassen hat, was bestellt hat und nicht bezahlt hat.
Du hattest auch vorhin gesagt, der Betreuer hat sie auch schon selber mal eingewiesen mehrmals. Sie war ja zu dem Zeitpunkt dann ja aber wieder draußen quasi. Wie hat sie sich denn dann gemacht, also vor Ort in der Therapie oder in der Einrichtung im Gegensatz zu, als sie dann wieder draußen war?
Der Betreuer hat vor Gericht ausgesagt, dass immer, wenn sie in einer Therapie gewesen ist, in einer Einrichtung gewesen ist, dass es ihr dort immer ein bisschen besser gegangen ist, weil sie dort eben auch zwangsweise ihre Medikamente nehmen musste, sich unter dieser Medikamenteneinnahme ihr Zustand gebessert und stabilisiert hat, sie dadurch kooperativer geworden ist, mitgearbeitet hat. Dann kam mit der Besserung ihres Gesundheitszustands eben auch immer wieder die Entlassung nach Hause. Und dann hat sich leider auch immer wieder das Gleiche zugetragen, nämlich dass sie eigenmächtig ihre Medikamente abgesetzt hat und sich sowohl der Betreuung entzogen hat als auch der Therapie entzogen hat, weil sie dann zum Beispiel immer versucht hat, den Psychiater zu wechseln, von einem Arzt zum anderen. Und dadurch reißt man die Therapie auf und hat keinen steten Behandlungsfortgang.
Der Fall lag ja ziemlich deutlich auf der Hand. Es war jetzt keine große Ermittlungsarbeit der Polizei, deswegen wurde dann ja auch relativ zeitnah ein Gerichtsverfahren angestrebt. Was war denn eigentlich der genaue Vorwurf dann der Staatsanwaltschaft?
Der Vorwurf bei der Anklage lautete auf versuchten heimtückischen Mord. Und diesen Vorwurf sahen am Ende auch alle Verfahrensbeteiligten als gegeben an, weil sie ja schon auch durch dieses Umsetzen im Café in den Rücken des Opfers, das Heranschleichen und eben auch durch dieses das Messer an die Kehle setzen und durchziehen, der Mordversuch als gegeben angesehen worden ist und auch die Heimtücke. Heimtücke ist ein Mordmerkmal und bedeutet, dass das Opfer arg und wehrlos sein muss. Der Mann in diesem Fall hat es überhaupt nicht kommen sehen, dass jemand von hinten ankommt und ihm die Kehle aufschneiden will. Und war natürlich auch wehrlos in dieser Situation. Und deshalb ist auch das Mordmerkmal der Heimtücke gegeben. Und da war das Gericht auch sehr klar. Und auch, dass sie die Absicht hatte, ihn zu töten.
Du warst ja auch vor Gericht dabei. Was hast du für einen Eindruck von ihr, von dem Verfahren?
Wenn man sie erstmal so optisch wahrgenommen hat, würde man niemals auf die Idee kommen, dass das eine Person sein könnte, die jemanden töten möchte oder auch dazu in der Lage wäre. Ich habe da eine Frau gesehen, die in einem älter werdenden Zustand ist, graue Haare hat, einen Pferdeschwanz trägt, körperlich sehr gebrechlich wirkte, an Krücken ging, sich unheimlich schwer damit tat, auch am Tisch aufzustehen, wo selbst der Richter auch gesagt hat, bleiben Sie sitzen, Sie müssen sich nicht erheben. Also sie wirkte körperlich sehr mitgenommen und angegriffen und auch sehr schwach, so dass ich niemals selbst geglaubt hätte, dass das eine Frau sein könnte, von der man angegriffen werden könnte. Ansonsten hat man aber auch doch deutlich wahrgenommen, wie unruhig sie ist. Sie konnte zwar dem Verfahren folgen und hat die Gespräche gut angehört, hat aber auch immer wieder unterbrochen, ist Richter, Anwälten immer wieder ins Wort gefallen. Man hat auch gemerkt, dass auch ihre Wahnvorstellung ein Stück weit immer noch intakt ist, weil sie hat zu ihrem Opfer zwar beispielsweise gesagt, dass es ihr leid täte und sie sich entschuldigt, aber sie hat auch immer wieder gesagt, ja, aber der hat ja gelogen und ist dabei auch immer geblieben und fühlte sich ungerecht behandelt. Also sie konnte sich da auch nur schwer steuern. Und auch gerade diese schwere Steuerbarkeit ist ja auch was, was auch der Betreuer aus der Vergangenheit eben auch geschildert hat, dass sie eben sehr unzugänglich ist.
Kurze Werbung.
American Giant makes great clothing. T-Shirts, jeans and more. Right here in the U.S. Creating jobs in towns and cities across the country. Support America's workers and get 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Werbung Ende. Sie hat dann, glaube ich, auch vor Gericht jetzt nicht gesagt, ich wollte ihn umbringen, sondern sie hat irgendwie andere Formulierung gefunden noch. Ne? Sie hat es irgendwie anders benannt.
Sie hat gesagt, ich wollte, dass er sein Fett wegkriegt. Das war das, worum es hier ging, im Zusammenhang mit diesem, er hat den Kuchen nicht gekauft. Ich wollte, dass er sein Fett wegkriegt. Das war die Aussage.
Das Opfer hat ja, wie gesagt, Glück im Unglück, muss man sagen, gehabt mit der Handverletzung. Hat er denn mal gesagt, wie es ihm geht nach der Tat? Ich kann mir vorstellen, sowas ist ja auch nicht so leicht eigentlich wegzustecken.
Er hat ausgesagt, dass es ihm unmittelbar nach der Tat schon aufgewühlt hat, dass er auch erstmal ein paar schlaflose Nächte hatte und das erstmal für sich verarbeiten musste, aber dass er damit gut abgeschlossen hat, dass er gut damit durchgekommen ist und dass er auch heute an diese Frau wirklich nicht mehr denkt. Aber die Verletzung der Hand hat ihn auch eine ganze Weile durchaus belastet. Die musste heilen. Aber er war selbst auch, das merkte man, als er vor Gericht auf diese Frau getroffen ist, dass er auch erstaunt war und er das da auch erstmal für sich auch so sehr aktiv wahrgenommen hat, welche Dinge in ihrem Kopf vor sich gehen.
Vor Gericht kam dann ja auch eine psychiatrische Gutachterin zu Wort. Was hat die denn zu der Frau gesagt?
Die psychiatrische Gutachterin beurteilt ja die Verfassung der Täterin und ihre Krankengeschichte. Das heißt, sie hat sich erstens mit der Vergangenheit, mit der Krankenakte dieser Frau ausgiebig beschäftigt, aber hat sich mit der Frau auch getroffen, zusammengesetzt und mit der eben auch gesprochen. Und die Gutachterin hat eindeutig bestätigt, dass diese Frau an einer chronischen paranoiden Schizophrenie leidet, die eben hauptsächlich durch Wahnvorstellungen bestimmt ist und im Zusammenhang mit den Wahnvorstellungen eben zu Fehleinschätzungen und zu Fehlhandlungen führt. Dass bei der Frau eben die emotionale Regulation nicht funktioniert und dass sie akute Wahnideen und Wahnvorstellungen bezogen auf ihren Vater und eben auch auf die Nachbarn hat. Und dass sie auch diese Vorstellung im Kopf hat, dass Menschen eben Gestaltwandler sein können, was ja viel Raum für vieles eröffnet. Sie hat eben auch erklärt, dass die Täterin schon mehrfach in einer betreuungsrechtlichen Unterbringung eben gewesen ist. Also sprich, sie war dann schon in psychiatrischen Krankenhäusern und dass sie immer wieder die Medikamente abgesetzt hat. Die Tür nicht geöffnet hat, sich eben der Behandlung entzieht und eben die Einsicht in die Krankheit an sich nicht gegeben ist. Sie hat schon festgestellt, dass die Täterin durchaus eine gewisse Einsichtsfähigkeit darin hat, dass es nicht in Ordnung ist, einen Menschen zu verletzen, aber dass sie in dem Moment der Tat nicht steuerungsfähig war. Also sie konnte diese Einsicht, ich darf einen Menschen nicht verletzen, nicht umsetzen, sondern konnte diesen Impuls eben nicht unterdrücken.
Ihre Aussage, ihr Gutachten war ja wahrscheinlich auch sehr zentral für spätere Urteil. Was wurde denn am Ende dann eigentlich geurteilt?
Also die Gutachterin hat halt zweifelsfrei festgestellt, dass bei dieser Frau eine Allgemeingefährlichkeit gegeben ist. Dieses psychiatrische Gutachten ist in solchen Verfahren immer die Hauptgrundlage eigentlich für das Urteil. Und deshalb war auch die Meinung von Richter, Staatsanwaltschaft und letzten Endes aber auch von Verteidigung einhellig dahingehend, dass die unbefristete Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet wird.
Genau, ich glaube, der Verteidigung war es noch wichtig, dass auch alle anderen Möglichkeiten ausgelotet worden sind. Da gab es ja auch noch Ideen wie zum Beispiel betreutes Wohnen, warum das nicht in Frage käme.
Genau, man guckt eben da natürlich ja immer darauf, was ist das mildeste Mittel, weil die Frau ja im Zustand der Schuldunfähigkeit gehandelt hat. Sprich, man bestraft sie nicht für die Tat an sich. Und da sucht man nach dem mildesten Mittel. Eine Unterbringung in einem betreuten Wohnen wäre sicherlich milder gewesen. Aber da man dort die Medikation nicht sicherstellen kann, weil sie schlicht und einfach sagen könnte, ich möchte die Tabletten nicht nehmen und das einfach ablehnen könnte, war das keine Option. Aber das war dem Rechtsanwalt eben wichtig, dass man da alle Optionen ausgelotet hat. Aber die Gutachterin hat da eindeutig das so gesehen, dass diese Medikation und die Behandlung unbedingt sichergestellt sein muss, um diese Allgemeingefährlichkeit möglichst ausschließen zu können.
Deswegen die zeitlich unbegrenzte Unterbringung in einer entsprechenden Anstalt. Was heißt denn eigentlich zeitlich unbegrenzt?
Naja, wenn man für eine Straftat ganz normal vom Gericht verurteilt wird und man geht ins Gefängnis, dann weiß ich, wann meine Haftzeit endet oder unter welchen Bedingungen sie frühzeitig enden kann. Bei einer Unterbringung wie in diesem Fall weiß man das nicht. Das bedeutet, die Frau kommt jetzt in ein psychiatrisches Krankenhaus und weiß nicht, wann sie das wieder verlassen darf oder ob sie das wieder verlassen darf. Das bedeutet, dass aber dieses Urteil regelmäßig überprüft wird. Die Regelung ist so, dass nach dem ersten Jahr definitiv eine Überprüfung stattfindet und dann auch im regelmäßigen Rhythmus, meistens sind das dann 2 Jahre, aber das Gericht kann das auch anordnen, dass früher geguckt wird. Und dass dieses, wir gucken uns den Patienten dann an, bedeutet eben immer, dass beurteilt wird und begutachtet wird, gibt es einen Fortschritt bei der Behandlung, ist der Patient stabil, wie geht es dem Patienten, aber eben auch, welche Gefährlichkeit geht von dieser Person noch aus. Es geht immer um die Abwägung von Behandlungsbedürftigkeit des Straftäters in dem Fall und eben dem Schutz der Allgemeinheit vor sehr wahrscheinlichen weiteren Straftaten.
In Deutschland ist, glaube ich, die durchschnittliche Verweildauer dann 7 bis 8 Jahre aktuell, aber da zählen halt alle Fälle mit rein, auch welche, die das erste Mal quasi zeitlich unbegrenzt irgendwo reinkommen oder auch welche, die zum Beispiel wiederholten Male dann dabei sind. Es drängt sich auch so ein bisschen die Frage auf, finde ich, sind psychisch kranke Personen denn generell gefährlicher als, ich sag mal, normale Menschen?
Ich würde sagen, nein, aber dass es eben psychische Erkrankungen gibt, die ein gewisses gewalttätiges Verhalten halt durchaus fördern können und die diese Menschen unberechenbarer machen. Wenn jemand unter akuten Wahnvorstellungen leidet, kann man sich ja auch ausrechnen. Also die Wahnvorstellung der Frau war ja, mein Vater will mich im Grunde genommen schlachten, weil er meinen Darm will. Da kann man sich durchaus vorstellen, dass diese Frau zu Gewalt neigen könnte, um das zu vermeiden. Oder auch, wenn sie immer eben in ihrem Kopf die Vorstellung hat, andere Menschen würden sie angreifen und attackieren oder ihr etwas wegnehmen. Und das begünstigt natürlich ein gewalttätiges Verhalten.
Ist sie denn geheilt, wenn sie dann mal rauskommt? Gilt sie dann als geheilt?
Nein, die Patienten werden nicht geheilt. Die gelten nicht als geheilt, wenn sie entlassen werden, sondern die sind chronisch krank. Und es geht bei der Behandlung immer darum, mit Medikamenten und mit Therapie ein Level zu erreichen, wo sie resozialisiert sind, wo sie möglichst auch wieder eigenständig leben können und wo man eben die Symptomatik im Griff hat. Aber das steht und fällt eben mit der Behandlung, mit dem Stattfinden der Behandlung und eben auch mit dem Erfolg der Behandlung. Aber sie sind nicht geheilt.
Was man vielleicht auch mal rausstellen muss, es geht ja eigentlich dabei jetzt auch nicht um eine Bestrafung, sondern es ist ja eigentlich auch ein anderes Ziel, was hier verfolgt wird, ne?
Das Ziel, das sagte auch in diesem Fall hier das Gericht auch ganz deutlich, ist schon auch der Frau zu helfen und ihr den Weg zu ebnen, dass es ihr besser geht. Auch sowohl der Betreuer als auch die Gutachterin hatten ja auch festgestellt, dass sie immer dann, wenn sie in einer Einrichtung gewesen ist, es ihr auch durchaus besser ging, dass sie kooperativer war, dass sie da eigentlich ganz zufrieden war, auch an Angeboten teilgenommen hat und da auch ein gewisses soziales Leben für sie stattgefunden hat. Und das ist natürlich auch das Ziel der Behandlung und der Unterbringung, diese Menschen in ihrem Zustand zu bessern, zu stabilisieren und für sie ein Niveau zu erreichen, wo sie ein gutes Auskommen, ein gutes Leben haben können. Und nicht sie für die Tat zu bestrafen, weil da ja die Schuldunfähigkeit festgestellt worden ist. Also es geht dann wirklich nicht mehr um die eigentliche Tat, sondern nur um das Vermeiden von weiteren Taten, weil das Risiko, dass es dazu kommt, eben sehr groß ist.
Das hat ja auch dann der Richter, der vorsitzende Richter Sebastian Bührmann war es, den haben wir in dem Podcast schon häufiger mal namentlich genannt, ja auch abgewegt. Er hat ja, glaube ich, auch noch ein paar starke Zitate gebracht. Vielleicht kannst du auch noch mal sagen, was er dann noch dazu gesagt hat, zu seinen Überlegungen auch.
Er hat sein Urteil im Grunde genommen damit auch begründet, ihr auch in aller Deutlichkeit noch mal vor Augen zu führen, dass dieser Mann, der da zu dem Zeitpunkt auch ein paar Meter nur von ihr entfernt saß, dort durchaus hätte umkommen können und sie ihn hätte töten können. Und dass sie auch mal nicht immer nur ihre eigene Perspektive wahrnehmen sollte, sondern auch mal sich in die Rolle des Opfers versetzen sollte, der völlig ahnungslos an einem Sonntagnachmittag in einem Café sitzt und jemand versucht, ihn die Kehle aufzuschlitzen. Und der Richter hat auch eindeutig festgestellt, dass sie eben nicht aus einer verbrecherischen Gesinnung, wie er das genannt hat, herausgehandelt hat, sondern dass sie eben krank ist und dass diese Krankheit sie gefährlich macht. Aber er stellt eben auch fest, dass sie sich in der Vergangenheit sehr häufig gesperrt hat gegen Angebote, die man ihr eben gemacht hat und dass sie einfach bei all diesen Angeboten nicht mitspielt. Und dass es, wenn sie nicht mitspielt, mit ihr eben auch nicht funktioniert und dass deshalb daran kein Weg vorbei führt, sie eben ja, im Grunde genommen erstmal wegzuschließen, weil er eben, das war auch eines seiner Zitate, die Gesellschaft ein Recht darauf hat, vor dieser Frau bewahrt zu werden.
Liebe Anja, vielen Dank, dass du uns heute den Fall mitgebracht hast. Dankeschön.
Ich sage danke.
Und danke auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. In 14 Tagen gibt es wieder eine neue Folge Tatort Nordwest. Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann hinterlasst doch gern eine gute Bewertung auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Dann erreichen wir vielleicht noch ein paar mehr Menschen und alle weiteren Hintergrundinformationen zu unseren Fällen, zu Kriminalität im Allgemeinen, findet ihr auch nochmal auf unserer Instagram-Seite Tatort Nordwesten. Bis dahin, tschüss.